Ja, da möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen, hier vor Ort in Adelberg und im Online-Meeting. Wir wollen uns heute beschäftigen mit Glaubensgrundlagen. Und zwar möchte ich da wieder eine Serie anfangen, weil das letzte Mal, dass wir Glaubensgrundlagen hier in der Gemeinde behandelt haben, das ist viele Jahre her. Deswegen lag es mir auf dem Herzen, nochmal Glaubensgrundlagen zu behandeln, sowohl für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, aber auch für diejenigen, die schon viele Jahre dabei sind, ist es gut, sich immer wieder auch die Grundlagen des Glaubens, sich daran zu erinnern, sich das wieder zu erarbeiten, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen wollen wir da jetzt beginnen. Das Thema Offenbarung ist damit nicht abgeschlossen, aber der Schwerpunkt wird jetzt auf den Glaubensgrundlagen liegen und zwischenrein werden wir aber auch mit der Offenbarung weitermachen, damit die Offenbarung nicht ganz in Vergessenheit gerät. Das Thema Glaubensgrundlagen ist es auch nicht einfach eine Wiederholung von dem, was wir vor einigen Jahren gemacht haben, sondern ich habe versucht, es einfach nochmal neu aufzufrischen, zu ergänzen und so weiter. Und somit ist es auch nicht gleich, wie man einfach die alten Vorträge anhören würde, sondern ich hoffe, dass auch ein paar neue Aspekte wieder mit reinkommen und beleuchtet werden können, sodass niemand sich jetzt hier langweilen muss. Und wo fängt man an, wenn man sich mit Glaubensgrundlagen beschäftigt? Mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Ja, die Bibel ist das Wort und es ist wichtig zu wissen, was hat es damit auf sich mit der Bibel, was hat es mit der Inspiration, der Auslegung auf sich und all diese grundlegenden Dinge. Denn durch die Bibel bekommen wir die Erkenntnis über Gott, über uns, über den Heilsweg, über das Glaubensleben, über die Nachfolge und all diese wichtigen Dinge. Und die Haltung, die wir haben zur Bibel, ist ganz wesentlich. Ja, speziell in der heutigen Zeit ist es wichtig, da Klarheit drüber zu haben, weil die Bibel ja von allen Seiten angegriffen wird. Und wir sind da ja auch selbst in dieser Situation immer wieder, wenn wir mit Menschen sprechen, dass Angriffe auf die Bibel kommen. Und manch einer fragt sich, was kann ich denn da antworten, wenn diese Angriffe kommen? Und es ist gut, da auch zu wissen, was kann man darauf erwidern, was kann man antworten, auch vielleicht auf schwierigere Fragen, die einem gestellt werden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite stärkt es natürlich uns selbst, uns einfach nochmal mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Damit wollen wir heute beginnen. Die Bibel eben, die mit dem Thema Inspiration, auch mit dem Thema Auslegung und noch ein paar andere Punkte, die wichtig sind. Dazu muss man natürlich auch sagen, es gibt zu diesem Thema ganze Bücher. Bitte habt auch Verständnis dafür, dass ich nicht alles abdecken kann. Man kann das auch noch im Nachgang dann vertiefen und sich noch intensiver damit beschäftigen. Ich kann hier nur eine Auswahl an Themen, an Unterpunkten zu diesem Thema bieten. Erstmal, was ist die Bibel? Die Bibel ist Gottes geschriebene Offenbarung an den Menschen, an uns. Ja. Ist das Wort Gottes an uns, das er hat niederschreiben lassen. Und die Bibel besteht aus genau 66 Büchern und alle sind eingegeben durch den Heiligen Geist. Das heißt, all diese 66 Bücher machen das Wort Gottes aus. Es sind auch nicht 72 Bücher oder irgendeine andere Anzahl, sondern genau 66. Und wichtig ist da auch festzuhalten, das hat nicht die katholische Kirche bestimmt, dass es 66 Bücher sind, sondern das haben die Christen festgestellt. Es war auch kein Konzil nötig, um festzulegen, genau diese 66 Bücher sind jetzt inspiriert, sondern das war Konsens unter den Gläubigen. Diese Bücher sind diejenigen, die Gott inspiriert hat, die Gott eingegeben hat. Und wir sehen da sehr frühe Zeugnisse, zum Beispiel von Irenäus, die genau diese 66 Bücher aufzählen, also im zweiten Jahrhundert. Und das war Konsens unter den Christen, wenn es auch natürlich Einzelne gab, die manche Bücher in Frage gestellt haben, wie zum Beispiel den Jakobusbrief oder den Hebräerbrief. Diese Infragestellung war aber nicht richtig und hat sich auch nicht durchgesetzt. Heute haben wir auch den Jakobus und den Hebräerbrief zu Recht als Teil des Wortes Gottes. Das heißt, die Aufgabe der Gläubigen in dieser ersten Zeit, als es noch nicht diese gedruckte Bibel gab, war einfach festzustellen, was ist das inspirierte Wort Gottes? Und Gott hat die Gläubigen dazu befähigt, diese Feststellung auch zu machen. Ja, sie mussten es also nicht festlegen, sondern einfach nur erkennen. Und so wie der Herr Jesus verheißen hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, hat Gott diesen Prozess überwacht und dafür gesorgt, dass wir tatsächlich heute Gottes Wort in den Händen halten. Und das ist der Konsens der gesamten Christenheit. Und damit meine ich dort, wo wirklich wahre Christen über die Jahrhunderte gelebt haben, über die Jahrtausende, muss man ja sagen, ist das der Konsens, dass diese 66 Bücher eben das Wort Gottes darstellen. Ein weiterer wichtiger Punkt zum Thema Inspiration der Bibel ist, dass es Gottes objektive Offenbarung an uns ist. Ihr habt sicher alle mal die Aussage gehört, ja, für dich mag die Bibel Gottes Wort sein. Ja, da schwingt natürlich schon die Aussage oder die Annahme mit, das ist subjektiv. Ja, ob die Bibel Gottes Wort ist oder nicht, entscheidet jeder für sich selbst. Und manche sind der Meinung, der Koran ist Gottes Wort, andere sind der Meinung, andere heilige Bücher des Hinduismus oder wie auch immer sind Gottes Wort. Und es wäre alles richtig, so wie jeder es persönlich empfindet. Und das sagt uns die Bibel selbst nicht über sich, sondern die Bibel ist tatsächlich Gottes objektive Offenbarung an uns. Also tatsächlich das Wort Gottes, unabhängig davon, ob der Einzelne das als Wort Gottes betrachtet oder nicht, bleibt die Bibel Gottes Wort. Gott hat genau dieses Wort uns gegeben, geoffenbart, inspiriert. Ja. Und inspiriert heißt eben eingehaucht durch seinen Heiligen Geist, hat er die Propheten inspiriert, das niederzuschreiben. Und an der Stelle sei gesagt, dass Inspiration nicht das ist, was manche umgangssprachlich darunter verstehen, dass sie sagen, ja, heute bin ich sehr inspiriert, gewisse Dinge zu schreiben oder zu tun oder wie auch immer, sondern Inspiration ist der Prozess, durch den Gott eben sein Wort geoffenbart hat, den Propheten eingehaucht hat, sodass sie es in Gottes Willen gemäß niedergeschrieben haben. Und deswegen können wir zu Recht sagen, die Bibel ist völlig inspiriert, unfehlbar, absolut irrtumslos und von Gott eingehaucht. Und da ist es natürlich wichtig, das mal zu betrachten, diese Bibelstelle, 2. Timotheus 3, Vers 16, wo es heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und eingegeben, das kommt vom Griechischen eben Theopneustos, von Gott eingehaucht, von Gott inspiriert und daher eben Inspiration, von Gott eingegeben. Und das heißt hier alle Schrift, und das sind nicht alle Schriften der Welt gemeint, sondern natürlich die biblischen Schriften, die sind eingegeben von Gott und nützlich zur Belehrung. Und was wir hier sehen können, und wir werden da kurz eingehen, obwohl es jetzt nicht das Hauptthema heute sein wird, was wir hier sehen können, ist, dass gesagt wird, alle Schrift. Und somit, wenn wir jetzt zum Beispiel zurückgehen und das Alte Testament anschauen, die Bücher, die Propheten anschauen, die fünf Bücher Mose und so weiter, dann wissen wir dies, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt nicht, dass wir berechtigt sind oder aufgefordert sind, hinzugehen und zu sagen, der Teil vom fünften Buch Mose, der ist tatsächlich von Gott eingehaucht, aber andere Teile nicht, ja. Oder so weit zu gehen wie die modernen Theologen, die sagen, nur die Stellen, oder manche, muss man dazu sagen, nur die Stellen, die von der Liebe Gottes sprechen, die sind tatsächlich von Gott eingegeben, alles andere ist Menschenwort. Immerhin sind das Theologen, die stehen lassen, dass manche Bibelverse noch Gottes Wort sind, ja, während es auch einige gibt, die sagen, es ist alles Menschenwort. Eben alle Schrift ist von Gott eingegeben und es steht uns nicht zu, da Dinge wegzustreichen oder hinzuzufügen. Das ist auch etwas, was die Bibel immer wieder selbst betont. So, was ist eigentlich gemeint mit diesen Ausdrücken? Die Bibel ist unfehlbar und irrtumslos. Habt ihr sicher alle schon mal gehört? Ja? Was würdet ihr sagen, was das ist? Vielleicht könnt ihr mal kurz nachdenken, wir machen jetzt keine interaktive Session hier, aber vielleicht mal kurz überlegen, was versteht ihr drunter? Ist das nicht beides identisch, unfehlbar, irrtumslos? Wiederholt man nicht die gleiche Sache nochmal? Und tatsächlich meint man zwei unterschiedliche Dinge, die aber zusammengehören. Und manche von diesen Aussagen sind nötig geworden wegen Angriffen auf die Bibel. So wissen wir ja, dass das schon im 19. Jahrhundert stark losging, aber im 20. Jahrhundert dann noch mehr, gab es massive Angriffe auf die Bibel. Man hat die Bibel in Frage gestellt, man hat sie wegdefiniert, wegrationalisiert und so weiter und so fort. Und die Gläubigen waren aufgefordert, Stellung dazu zu nehmen, ja, weil sie waren da oft direkt mit konfrontiert mit diesen Angriffen. Und so gibt es, so ist zum Beispiel die Chicagoer Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Schrift entstanden. Da haben sich sehr viele Gläubige in Amerika, eben in Chicago, getroffen, aber nicht nur aus Amerika, auch aus anderen Ländern. Und die haben sich zusammengesetzt und haben diese Erklärung eben verfasst, einfach als Bestätigung dessen, was sie glauben. Nicht um etwas neu zu erfinden oder so, sondern einfach um festzuhalten, was glauben wir und wie antworten wir auf diese ganzen Strömungen, die versuchen, die Bibel zu vernichten und kaputt zu machen, in Frage zu stellen, anzugreifen und so weiter. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, sich diese Chicagoer Erklärung auch mal durchzulesen. Da gibt es eine Übersetzung von Benedikt Peters, die sehr empfehlenswert ist vom Bibelbund, um euch damit zu beschäftigen. Und da wird natürlich auch auf diese Begriffe eingegangen. Und gleich schauen wir uns das kurz an. Erstmal als Grundlage dafür lesen wir Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Psalm 19, Vers 8. Was wird hier gesagt? Über das Gesetz Gottes und über das Zeugnis Gottes. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Wir können uns darauf verlassen, es ist zuverlässig. Und somit können wir sagen, die Bibel ist unfehlbar, sie leitet uns nicht in die Irre, sondern ist eine zuverlässige Richtschnur. Ja? Und das ist gemeint mit, die Bibel ist unfehlbar. Sie kann uns nicht in die Irre leiten, ja, sondern wir können uns wirklich auf die Wahrhaftigkeit der Bibel verlassen, als Richtschnur für unser gesamtes Leben, in allen Dingen. Ja? Die Bibel spricht zwar nicht von jeden einzelnen Dingen, denen wir so begegnen, aber sie hat Prinzipien und Grundlagen, um unser gesamtes Leben, egal was uns begegnet in unserem Leben, zu bewältigen. Das heißt, es gibt Prinzipien, die wir anwenden können auf jegliche Situation, in der wir uns befinden. Ja? Die Bibel spricht vielleicht nicht vom Smartphone, aber wir können aus der Bibel Prinzipien ableiten, wie wir damit umgehen sollten. Und da muss man dazu sagen, da halten sich viele Christen nicht daran. Aber das ist ein anderes Thema. Dann, die Bibel ist irrtumslos. Sie enthält keine Fehler, sondern ist vollkommen wahr und zuverlässig. Und das ist eben der zweite Punkt. Irrtumslos. Sie enthält keine Fehler, sondern ist vollkommen wahr und zuverlässig. Und tatsächlich, in diesen Angriffen auf die Bibel haben wir beide Kombinationen. Es gibt welche, die sagen, ja, die Bibel ist unfehlbar, enthält aber einzelne Irrtümer oder auch mehr Irrtümer, aber an sich ist sie unfehlbar als Richtschnur. Ja, manche sagen nur als Richtschnur im Glaubensleben, in allen anderen Dingen, Wissenschaft und so weiter, enthält sie doch Irrtümer. Es gibt aber auch die andere Kombination, dass gesagt wird, sie enthält keine Irrtümer, aber ist nicht unfehlbar. Ja, und natürlich dann die Hauptangriffe, die kombinieren beides zusammen, die sowohl sagen, die Bibel sei fehlbar, als auch voller Irrtümer. Einfach Menschen, Worte, und die Menschen haben das, was sie so gedacht haben, aufgeschrieben, aus ihrer Kultur heraus und damaligen Perspektive, aber nicht, dass es etwa Gottes Offenbarung sei. Aber wir bekennen uns dazu eben, dass die Bibel zuverlässig ist, dass sie uns weise macht, also tatsächlich, dass wir uns danach richten sollen und dass wir auch heute, in der heutigen Zeit, aufgefordert sind, nach der Bibel zu leben. Es ist das Wort Gottes gegeben, nicht nur für die damalige Zeit, sondern für heute und auch für die Zukunft. Und somit sind wir auch heute aufgefordert, weil ein anderer Angriff besteht ja darin, dass gesagt wird, man kann doch heute nicht mehr nach der Bibel leben. Ja. Aber man kann es nicht nur, man soll es sogar. Dann, wie sollen wir die Bibel auslegen? Ja. Und da ist es ganz wichtig festzuhalten, dass wir die Bibel wirklich auslegen sollen, gemäß der ursprünglichen Absicht des Autors. Ja. Das heißt, wir müssen immer berücksichtigen, was hat der Autor beabsichtigt mit dem, was er schreibt. Ja. Wenn wir das nicht berücksichtigen, dann können wir in ganz falsche Lehren reinkommen, die gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was der Autor eigentlich mit dem, was er geschrieben hat, bezweckt hat. Das heißt, wir müssen immer berücksichtigen, zum Beispiel, wenn wir den Hebräerbrief betrachten, an wen schreibt er? Er schreibt an die Hebräer, an die Juden. In welcher Situation befanden die sich? Die befanden sich in der Situation, dass sie unter Verfolgung waren, dass sie in der Gefahr war, ausgeschlossen zu werden von der Gesellschaft, dass sie eben tendiert haben zu heucheln und so zu tun, als wären sie Juden und keine Juden-Christen. Und in diese Situation schreibt der Autor hinein. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, und das sehen wir im Hebräerbrief selbst, dass gewisse Gerichte angekündigt werden und manche Gerichte Parallelen aufweisen zum Alten Testament, ja, zu alttestamentlichen Gerichten, und manche Gerichte, die manche zum Beispiel auf die Ewigkeit anwenden im Hebräerbrief, eigentlich physische Gerichte sind, was man erkennt an den Parallelen zum Alten Testament. Bei der wörtlichen Auslegung ist noch wichtig, das ist eine klare Abgrenzung zu einer gewissen Tendenz, die dazu neigt, zu allegorisieren, überall Symbole oder viele Symbole zu sehen, wo eigentlich gar keine Allegorien oder Symbole sind. Die Bibel hat natürlich zum Beispiel Typologien, aber wir sollten nicht selber durch Spekulationen, ja, Allegorien erfinden, auf die jemand anderes gar nicht kommen würde. Und das ist teilweise geschehen. Und viele Ausleger übernehmen einfach Allegorien von anderen Auslegern, die halt sehr berühmt sind, und wären aber nie selbst drauf gekommen, dass das jetzt die Bedeutung ist. Und deswegen, wir müssen uns vor Augen führen, dass das Wort Gottes durch den Heiligen Geist inspiriert worden ist. Der Heilige Geist hat das Wort eingegeben. Das Wort ist also schon geistlich. Ja, wir müssen es nicht zusätzlich vergeistlichen oder vergeistigen oder wie auch immer, weil das Wort selbst Geist und Leben ist. Und deswegen sollen wir Gott eben beim Wort nehmen, und das entspricht eben dieser wörtlichen Auslegung. Ein weiterer Punkt ist, dass die Grammatik des Urtextes und der historische Hintergrund berücksichtigt werden müssen, wie ich es gesagt habe. Die Grammatik ist natürlich für denjenigen, der jetzt kein Griechisch oder Hebräisch kann oder Aramäisch, schwierig zu berücksichtigen, und da sind wir auch dankbar, dass es gute Übersetzungen gibt, und die Übersetzer sind natürlich aufgefordert, an der Stelle die Grammatik zu berücksichtigen. Aber wenn wir uns intensiv mit Texten beschäftigen, ist es natürlich gut, dann auch Kommentare hinzuzuziehen, um eben solche Feinheiten vielleicht nachzulesen, auf die wir gar nicht kommen würden, wenn wir die Sprachen nicht kennen. Deswegen können Kommentare eine wertvolle Unterstützung im Studium der Schrift sein. Wir sollten uns nicht einfach auf die Kommentare verlassen, weil letztendlich sind die von Menschen geschrieben, und eben da können Fehler drin sein, aber wir können informiert werden über Dinge, über Feinheiten, über Grammatik und solche Sachen, auf die wir, wenn wir die Übersetzung nur lesen, nicht kommen würden. Ein weiterer Punkt ist, dass natürlich die Kommentare, wenn es gute Kommentare sind, von gläubigen Geschwistern geschrieben worden sind. Und wir können in dem Sinne davon auch profitieren, Manche sagen, wer einen Kommentar liest, der ist ungeistlich. Ja? Man soll nur das Wort allein studieren. Und das ist so nicht richtig. Wir müssen bedenken, Gott hat in der Gemeinde Lehrer berufen. Er hat Lehrer für die Gemeinde bestimmt. Die lehren vor Ort durch die Predigt. Aber es gibt eben auch Lehrer, die haben das Wort Gottes, die haben die Auslegung niedergeschrieben. Und somit können wir von jahrelangem Studium von Lehrern der Bibel profitieren. Und eigentlich ist es hochmütig zu sagen, das brauche ich gar nicht, weil es bedeutet, ich kann alles selbst erarbeiten. Alles, was andere durch jahrelanges Studium sich erarbeitet haben, ist für mich alles nicht nötig. Da komme ich auf alles selbst drauf. Also da muss man auch aufpassen, da die richtige Haltung zu haben. Auf der anderen Seite dürfen uns die Kommentare nicht davon abhalten, selbst das Wort zu studieren und selber uns Gedanken darüber zu machen. Also wir brauchen da das richtige Maß im Umgang damit. Ja, es darf uns nicht zu Faulheit verleiten, dass wir einfach sagen, ich lese den Kommentar und fertig, sondern wir sollten natürlich erstmal versuchen, den Text selbst zu erschließen und selbst damit zu beschäftigen. Und dann können die Kommentare, wenn wir nicht weiterkommen oder wenn wir prüfen wollen, auf welchen Schluss wir gekommen sind, eine wertvolle Ergänzung einfach sein. Und wenn wir dann noch tiefer gehen möchten, dann kann man natürlich auch anfangen, die alten Sprachen zu studieren. Denn zu dieser Auslegung ist es kurz wichtig, uns abzugrenzen zur historisch-kritischen Auslegungsmethode. Also wenn wir den Hintergrund berücksichtigen, das Umfeld des Schreibers berücksichtigen, ja, dann berücksichtigen wir tatsächlich den geschichtlichen Hintergrund. Und wir berücksichtigen die Grammatik. Und das wird eben genannt die grammatisch-historische Auslegungsmethode, ja, weil die Geschichte, der geschichtliche Hintergrund ist uns nicht egal, der ist sogar wichtig. Die andere Dinge sind uns auch nicht egal, wie gerade diese Feinheiten in der Grammatik und so weiter. Das ist aber das, was wir von der Schrift her natürlich tun sollten. Und das ist anders als die historisch-kritische Auslegungsmethode. Das ist nämlich die Methode, die das Wort Gottes zerstört. Laut Wikipedia ist es die am meisten verbreitete Methode der biblischen Exegese. Am meisten verbreitet, warum? Weil in den ganzen Landeskirchen und so weiter natürlich das die Auslegungsmethode ist. Und die hat sich weltweit verbreitet. Und auch da hört sich erstmal gut an, der biblische Text wird im damaligen Kontext ausgelegt, ja, aber dann geht es weiter, wobei die Rekonstruktion der Vorgeschichte, der vermuteten Vorgeschichte des Textes eine besondere Rolle spielt. Also man ist der Meinung, dass die Autoren eigentlich abgeschrieben haben, ja, und dann gibt es oft gemeinsame Quellen, von denen ausgegangen wird, die Quelle Q zum Beispiel für die synoptischen Evangelien und man unterstellt den Autoren, sie haben das gar nicht selber so aufgeschrieben, sondern sie haben von dieser Quelle Q abgeschrieben. Ja, und manchmal, und dadurch sind die Übereinstimmungen zu erklären, aber weil nicht alles abgeschrieben ist, gibt es auch unterschiedliche Aussagen noch zusätzlich. Und man versucht so wissenschaftlich ranzugehen, aber eigentlich ist es eine pure Spekulation, weil die Quelle Q hat man nicht gefunden. Und eigentlich wird dadurch der Glaube, das Vertrauen auf das Wort Gottes zerstört. Und Hand in Hand damit gehen ja, verschiedene Probleme mit dieser Methode. Sehr weit verbreitet ist, dass man die Inspirationsvorstellung ausblendet, dass man sagt, es kann gar nicht sein, dass Gott das Wort inspiriert hat. Das ist Menschenwort. Also so muss ich es auch studieren, wie jeden anderen historischen Text. Außerdem wird die Botschaft in eine Vielzahl von Theologien aufgespalten. Man sagt zum Beispiel, es gibt die paulinische Theologie, das ist die Theologie, die Paulus erfunden hat und so weiter und so fort. Ja, also man spricht es nicht mehr Gott zu. Dann wird die Reihenfolge von Vorhersage und Erfüllung umgedreht. Man kann sich nicht vorstellen, dass Gott Dinge voraussagen kann. Und weil man sich das nicht vorstellen kann, behauptet man, dass die Erfüllungen von Prophetien im Nachhinein eingefügt worden sind, beziehungsweise die Prophetien selbst im Nachhinein eingefügt worden sind, nachdem sie erfüllt waren. So muss man sagen. Also es gibt keine Prophetien, sondern da hat sich jemand hingesetzt und gesagt, oh, jetzt gibt er dem Wort Gottes mehr Glaubwürdigkeit. Also erfinde ich ein paar Prophetien und tue so, als wären die viel früher geschrieben worden. Also man tauscht das um in der Reihenfolge. Und man sagt, es kann eigentlich keine Wunder geben. Ja, die Wissenschaft sagt uns, es gibt keine Wunder. Also sind alle Wunder in der Bibel nur Fabeln, nur Erfindungen. Und man hat eine insgesamt skeptische Haltung gegenüber der Bibel. Und das führt dazu, dass historische Berichte oft in Frage gestellt werden. Und natürlich eigentlich die gesamte Bibel. Wie ich gesagt hatte, wir nehmen Gott beim Wort. Und das bedeutet, dass wir auch den Schöpfungsbericht wörtlich verstehen. Ja, dass Gott die Welt eben in 6 Tagen erschaffen hat, in 6 tatsächlichen Tagen, a 24 Stunden. Und auch Berichte, die Wunder enthalten, wie zum Beispiel Jona im Bauch des Riesenfisches, das nehmen wir wörtlich. Wir glauben, dass es tatsächlich so geschehen ist. Da haben wir überhaupt keine Probleme damit, das zu glauben. Und auch die Auferstehung Jesu, auch das ist wörtlich zu verstehen, denn auch da gibt es einen Trend, dass man sagt, Jesus, ja, das ist alles nur symbolisch, Jesus lebt in unseren Herzen fort, aber er ist nie wirklich auferstanden und solche Dinge. Und wir halten fest, natürlich ist er auferstanden, tatsächlich auferstanden und die Jünger haben ihn berührt. Somit können wir sagen, ein weiterer Punkt ist, dass die Irrtumslosigkeit der Schrift nicht im Widerspruch steht zur Verwendung von verschiedenen literarischen Gattungen. Ja, zum Beispiel Poesie, die Psalmen sind Poesie, dann haben wir Geschichtsschreibung und andere literarische Gattungen. Das sollen wir sogar berücksichtigen, wenn wir einen Text auslegen, um welche Gattung es hier geht. Und wir müssen auch berücksichtigen, was ich vorher schon angeschnitten habe, ob Aussagen allegorisch gemeint sind. Es gibt natürlich Allegorien. Das sollen wir aber nicht in die Bibel reinlegen. Das wäre Eisegese, wenn wir etwas hineinlegen in die Bibel. Sondern es muss sich aus dem biblischen Zusammenhang ergeben. Und das wäre dann Exegese. Und ein Beispiel, was ich da gerne nehme, ist die Aussage von Jesus, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wider mich erhoben. Ja. Das ist eine Allegorie, genauso wie ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Damit sagt Jesus nicht, er ist wörtlich ein Weinstock und er sagt nicht, wir sind wörtlich die Reben, sondern das ist ein Bild. Ja, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und da muss man nicht spekulieren, um darauf zu kommen. Aber gerade die erste Aussage, ja, die wird von Anthroposophen wörtlich genommen. Damit mir das Brot ist, hat seine Verse wieder mich erhoben. Die nehmen das wörtlich in dem Sinne, dass sie sagen, Jesus sei in der Erde und wir alle laufen auf der Erde und erheben sozusagen unsere Füße über Jesus. Also eine absolut verrückte Auslegung, da muss man spekulieren, um da drauf zu kommen. Und so sehen wir, es ergibt sich hier einfach aus dem Zusammenhang, dass wir hier eine Allegorie haben, ein Bild haben und genauso mit Symbolen. Die meisten Symbole werden in der Bibel erklärt. Ja. Gerade auch in der Offenbarung, da neigen manche dazu zu sagen, die Offenbarung ist ein symbolisches Buch. Wir können alles symbolisch verstehen, was die Offenbarung uns sagt. Aber auch da gelten die Grundsätze der Schriftauslegung, dass wir erstmal alles wörtlich verstehen und dass wir nicht einfach behaupten, wir haben es hier mit einem Symbol zu tun, wenn wir das nicht belegen können durch den biblischen Zusammenhang, also durch die Bibel selbst. Und das schützt uns vor Spekulationen. Und so haben wir viele Erklärungen von Symbolen in der Offenbarung selbst, zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 20. Die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Da muss man nicht spekulieren, was sind denn die 7 Leuchter? Es wird uns hier gesagt, die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Und da haben wir eine klare Erklärung. Und speziell bei der Offenbarung haben wir so viele Anspielungen auf das Alte Testament. Mehr Anspielungen als in jedem anderen Buch der Bibel, dass wir auch diese Anspielung mit betrachten müssen, um die Offenbarung zu verstehen. Und auch da müssen wir eben nicht spekulieren. Und diese wörtliche Auslegung, die hilft eben dahingehend, dass unterschiedliche Ausleger, die sich nicht kennen, wenn sie das Wort auslegen, sollten sie zum gleichen Schluss kommen. Und wenn man nicht zum gleichen Schluss kommen kann, muss man sich fragen, stimmt diese Auslegung oder bin ich abgedriftet in eine Spekulation? Dann schauen wir uns die Autorität der Bibel an. Die Bibel ist eben die unsere Autorität, die Grundlage für unseren Glauben, und es ist auch die einzige Autorität. Ja, die Bibel ist die einzige Autorität. Es gibt keine anderen Bücher, die für uns Autorität haben. Auch Kommentare sind eine Hilfe, aber keine Autorität. Auch Predigten sind eine Hilfe, aber keine Autorität. Sind natürlich in dem Sinne dann Autorität, wenn eine Predigt oder ein Kommentar die biblische Wahrheit richtig auslegt und anwendet. Denn wir sind ja aufgefordert, die Bibel eben auszulegen und auf unser Leben anzuwenden und praktisch dem zu gehorchen. Aber die unfehlbare Autorität, das ist nur die Bibel. Alles andere ist fehlbar. Nun, wie sieht es aus mit der Autorschaft der Bibel? Tatsächlich spricht die Bibel von einer doppelten Autorschaft. Und ich hatte es schon erwähnt, die Propheten Gottes, das sind diejenigen, die Gottes Wort niedergeschrieben haben. Und wichtig dabei ist, dass ihre individuellen Persönlichkeiten und Schreibstile auch zum Ausdruck kommen. Ja, so haben wir zum Beispiel, und das führen manche als Kritik gegen die Bibel an, wir haben Autoren, die sich sehr gewählt und sehr gehoben ausdrücken und sämtliche Feinheiten der griechischen Grammatik kennen. Ja, und es gibt andere Autoren, die schreiben sehr einfach. Ja, ihr persönlicher Schreibstil kommt hier mit hinein in die Niederschrift des Wortes Gottes. Das ist kein Widerspruch zur Inspiration, sondern Gott wollte bewusst, dass diese individuellen Persönlichkeiten und Schreibstile mit zum Ausdruck kommen und festgehalten werden. Aber er hat dabei eben dafür gesorgt, dass sie nichts aufschreiben, was er nicht möchte und was nicht seinem Willen entspricht. Und diese Individualität, die ist uns besonders kostbar, weil wir, wenn wir die Psalmen lesen, mit dem Psalmist zum Beispiel mitleiden und mitfühlen und wissen, wie er gedacht hat, wie er empfunden hat, oder mit Jeremia. Ja, wenn wir niedergedrückt sind, niedergeschlagen sind, dann hilft uns Jeremia, weil wir wissen, er hat Dinge durchgemacht, die sehr schwer sind, schwer zu ertragen waren. Und er hat das mit niedergeschrieben und seine Gefühle aufgeschrieben. Und genau das wollte Gott. Und wir sehen aber auch, wie die Geschichte dann weitergeht und wie Gott aufgerichtet hat, wie Gott eingegriffen hat. Und somit ist das besonders wertvoll für unser Glaubensleben, dass Gott das so gemacht hat, dass Gott nicht gesagt hat, ich wähle ein paar Propheten aus und denen diktiere ich wortwörtlich, was sie aufschreiben sollen. Das ist teilweise geschehen, wenn wir natürlich manche Teile vom Alten Testament betrachten, die tatsächlich entweder von Gott direkt eingegeben worden sind oder durch Engel überliefert sind, wie uns die Bibel sagt. Aber es ist eine Kombination davon und eben dieser Individualität, die für uns sehr kostbar und wertvoll ist. Und Gott, man kann sagen, Gott hat nicht, wie man das hört von manchen okkulten Kreisen, einfach irgendwie die Stimme reingelegt, ja, in ein Medium, und das hat einfach irgendwas aufgeschrieben, ganz unabhängig davon, was der Einzelne gefühlt hat und gerade durchgemacht hat. Diese Propheten lebten eben während eines Zeitraums von 1600 Jahren, und es waren 40 Propheten und 39 davon Israeliten. Wer weiß, wer da nicht Israelit war? Lukas. Der Heilige Geist hat eben die menschlichen Autoren so überwacht, dass sie Gottes Wort an die Menschen ohne Fehler zusammengestellt und niedergeschrieben haben. Und zusammengestellt ist zum Beispiel dann der Bereich, zum Beispiel gerade durch Engel überliefert worden ist, aber oder auch der Bereich, wo gerade, wir hatten gerade Lukas, wo Lukas sich auch erkundigt hat, ja, er hat sich erkundigt, wie manche Dinge sich verhalten haben, und auch das ist nicht im Widerspruch zur Inspiration. Gott hat dafür gesorgt, dass das, was er dann aufschreibt, tatsächlich die Wahrheit ist und tatsächlich richtig ist. Und das bedeutet eben Inspiration, dass alles, was wir hier haben, wahr ist, von Gott eingegeben ist, ohne Fehler ist und wirklich die Botschaft Gottes an uns Menschen darstellt. Und was ist das Wunder bei dem Ganzen? Der rote Faden. Ja, wenn wir ein Puzzle betrachten, sobald das letzte Puzzleteil eingesetzt ist, dann ist das Bild vollständig. Und so war die Offenbarung des Wortes Gottes eine fortschreitende Offenbarung. Er hat für Stück seine Wahrheiten geoffenbart, nicht alles auf einmal, sondern eben über diesen Zeitraum von 1600 Jahren kam immer mehr dazu. Bei dieser Offenbarung war es auch nicht so, dass neue Offenbarungen alte korrigiert haben. Das wird nur auch manchmal gesagt, das war nicht der Fall. Sondern die neuen Offenbarungen waren immer eine Ergänzung zu dem, was vorher schon geoffenbart worden ist. Es wird dann auch berichtet über Erfüllungen und so weiter. Und das Gesamtbild haben wir, seitdem die Offenbarung eben abgeschlossen ist, ist das Wort Gottes vervollständigt worden. Und das Wunder ist, dass diese Autoren eben sich teilweise nicht mehr gekannt haben, oder viele haben sich nicht gekannt, die lebten zu unterschiedlichen Zeiten, manche an unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit, und trotzdem hat Gott dafür gesorgt, dass dieser rote Faden von Anfang bis zum Ende, diese Einheit von Anfang bis zum Ende vorhanden ist. Und so können wir umso mehr staunen über dieses Wunder des Wortes Gottes. Was sind wichtige Themen der Bibel? Erstmal natürlich, wer ist Gott? Ja, die Erkenntnis Gottes. Dann, wie ist Gott? Die Eigenschaften Gottes. Wie handelt Gott? Ja, die Werke Gottes. Dann natürlich die Auflehnung des Menschen gegen Gott und deren Folgen. Das Gericht Gottes über die Sünde. Die Hilflosigkeit des Menschen ohne Gott und die Erlösung des Menschen, das Ende aller Dinge, die Ewigkeit. Einfach nur ein Ausschnitt von wichtigen Themen. Nun schauen wir noch etwas die Auslegung und Anwendung der Bibel an. Es kann mehrere Anwendungen einer Bibelstelle geben, und das ist auch richtig. Wir können Bibelstellen auf unterschiedliche Situationen anwenden. Es gibt aber nur eine gültige Auslegung. Und das ist wichtig, deswegen festzuhalten, weil manchmal ist es ja so, dass man zu einem Schluss kommt, ja, diese Stelle muss man so und so auslegen, und jemand anderes eine andere Meinung vertritt. Und manche tendieren zu sagen, ja, die haben beide recht. Ja. Das kann aber nicht sein, dass beide recht haben, außer beide betonen unterschiedliche Aspekte und beide Aspekte treffen zu, ja, dann haben beide recht. Aber wenn es wirklich unterschiedliche, widersprechende Auslegungen sind, dann können nicht beide recht haben. Und deswegen gibt es immer nur eine gültige Auslegung einer Bibelstelle. Und es ist wichtig im Bibelstudium, dass wir das erarbeiten, dass wir die Bibel studieren, um draufzukommen, welches ist denn die richtige Auslegung. Dass wir auch nicht sagen, ja, da können wir niemals drauf kommen, dass wir nicht so mit dem Wort Gottes umgehen, sondern dass wirklich unser Bestreben es sei, die Wahrheit zu erkennen. Ja? Also dass wir nicht nur das Evangelium erkennen, sondern auch andere Wahrheiten, die Gott uns geoffenbart hat. Denn wenn Gott uns es geoffenbart hat, hat er auch einen Zweck damit verfolgt und möchte, dass wir durch diese Wahrheiten eben erbaut, gestärkt, ermahnt, verändert werden. Und deswegen die Haltung zu sagen, ja, zu dieser Bibelstelle gibt es 5 verschiedene Auslegungen. Man kann nie wissen, was eigentlich die richtige ist. Das ist die falsche Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Die Bedeutung, das hatten wir gesehen, ist durch den wörtlichen Sinn gegeben. Und dass wir eben diese grammatisch-historische Auslegungsmethode anwenden, um das zu ergründen. Und das Ganze natürlich mit der rechten Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Ja, dass wir Gott darum auch bitten. Ja, weil das betrachten wir auch noch, dass der Heilige Geist eben uns hilft, das Wort zu verstehen, dass wir also im Gebet sind, dass wir es wirklich als Gottes Wort betrachten, nicht als Menschenwort, als Gottes Wort, und ja, dass wir es wirklich so sehen und so studieren und es nicht als fehlerhaft oder sonst irgendwie betrachten. Ja. Und eben der Heilige Geist erleuchtet die Gläubigen, damit sie die Bibel verstehen können. Aber diese Erleuchtung, und das ist wichtig, ist nicht so gedacht, dass wir auf einmal zack wissen, oh, ich weiß, was es bedeutet, ja, und dann erzähle ich jemandem die Bibelstelle und der sagt, also das, was du hier sagst, ja, ergibt sich weder aus dem Zusammenhang noch sonst irgendwie. Das ist wieder die Methode, wie wir nicht damit umgehen sollten mit dem Wort Gottes. Ja. Sondern, um das Wort zu verstehen, ist es wichtig, damit zu arbeiten, ja, es wirklich zu studieren, Parallelen zu betrachten, Parallelstellen aufzumachen und so weiter und so fort, also wirklich es zu erarbeiten und nicht einfach eine Stelle aus dem Zusammenhang reißen, denn dann kommen wir nicht zu dem richtigen Schluss. Und bei diesem Prozess des Erarbeitens, des Studierens des Wortes, da da hilft uns der Heilige Geist. Und das bedeutet die Erleuchtung eben durch den Heiligen Geist. Deswegen haben wir hier eine Verantwortung. Ja, wir sind aufgefordert, die Bedeutung der Schrift sorgfältig zu erarbeiten. Und eine angemessene Anwendung ist für alle Generationen bindend. Also es geht nicht nur darum, die Bedeutung zu erfassen, sondern auch danach zu leben. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt verstanden habe, ja, was die Bibel über Heiligung sagt, wenn wir nicht nach Heiligung streben. Ja, wir sollen danach leben, das ist bindend. Wir sind aufgefordert, dem Wort zu gehorchen. Dazu ist natürlich zu betrachten, dass wir fehlbar sind in der Auslegung und dass es uns nicht zusteht, Gottes Wort in Frage zu stellen. Also wenn wir irgendwie was lesen und denken, oh, das ist ja ein Widerspruch, das steht uns nicht zu. Ja, und das kann ich bezeugen aus meinem eigenen Leben. Ich bin im Anfangslebens meines Glaubenslebens immer wieder auf Widersprüche in Anführungsstrichen gestoßen. Das war bei mir auch ein Hindernis, wirklich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus zu kommen. Weil ich schon den Gedanken hatte, dass wenn, dann muss es ja wirklich alles wahr sein, dann kann es ja keine Widersprüche geben. Aber mit der Zeit, als ich das Wort besser kennengelernt und studiert habe, haben sich diese Widersprüche aufgelöst. Ja, habe ich durch Gottes Gnade Erklärungen dafür finden dürfen. Und es kann aber sein, wir stoßen auf eine Stelle, wo wir den Widerspruch noch nicht auflösen können, weil wir noch nicht so weit sind. Vielleicht sind wir niemals so weit. Wie sollen wir dann damit umgehen? Nicht sagen, jetzt weiß ich, das Wort Gottes hat einen Fehler. Nein, wir sollen demütig sein und anerkennen, dass wir fehlbar sind, dass wir vielleicht einfach die Erkenntnis nicht haben, um diesen Widerspruch auflösen zu können, dass wir die Erkenntnis vielleicht noch bekommen, dafür dürfen wir auch beten, aber dass wir deswegen nicht Gottes Wort in Frage stellen. Und da muss man sagen, da gibt es auch sehr gute unterstützende Literatur von solchen, die sich intensiv mit den Widersprüchen beschäftigt haben, zum Beispiel von Gleason Acker, der ein sehr dickes Buch darüber geschrieben hat und sehr gute Erklärungen für sehr schwer zu verstehende Bibelstellen auch wirklich plausibel erklärt. Da sind wir dann beim ganz wichtigen Punkt. Wurde die Bibel verfälscht? Ja, wurde die Bibel verfälscht? Das hört man auch öfters. Ein Bereich, wo es unterstellt wird, sind die Abschriften. Wenn wir über Inspiration sprechen, dann meinen wir natürlich die Urtexte, ja, die ursprünglichen Texte, die damals von den Propheten niedergeschrieben worden sind, die sind absolut inspiriert, irrtumslos, unfehlbar. Aber diese Urtexte haben wir nicht mehr, sondern die sind immer wieder abgeschrieben worden, vervielfältigt worden und so verbreitet worden in der ganzen damaligen Welt. Und wir haben viele Abschriften bis heute. Und hier wird gesagt, diese Abschriften, die sind mit der Zeit verfälscht worden. Ja, eine Aussage, die man gerne hört, die katholische Kirche, die hat eigentlich im Keller das Original, ja, und die haben da Verfälschungen reingebracht und die sind eigentlich heute in unserer Bibel. Ja. Eine unbewiesene Behauptung, die auch gar nicht stimmen kann, und zwar aus folgendem Grund. Wir müssen überlegen, wie hat Gott sein Wort bewahrt? Er hat dafür gesorgt, dass die ersten Christen ein großes Hunger nach Gottes Wort hatten, und dass dieses Wort deswegen eifrig und zwar sofort abgeschrieben wurde. Wenn Paulus einen Brief geschrieben hat, dann wurde der oft sogar nicht nur an eine Gemeinde geschickt, sondern es wurden gleich mehrere Abschriften gefertigt. Und Paulus sagt zum Beispiel, lest auch den Brief an Laodicea. Also er fordert auf, dass andere diesen Brief auch lesen. Er wusste schon, dass dieses Wort Gottes nicht nur von der Gemeinde gelesen wird, an die er schreibt, sondern dass es eine viel weitere Bedeutung hat, auch für andere Gemeinden. Und somit haben die sich rasant verbreitet, die Abschriften, von den Briefen und vom Wort Gottes. Und auch schon im Alten Testament war es so, dass es da eine ganze Wissenschaft, in Anführungsstrichen, dafür gab, wie man das Wort Gottes richtig abschreibt und dafür sorgt, dass man keine Fehler macht. Und jetzt muss man mal überlegen, schon im ersten Jahrhundert ist das Wort Gottes im ganzen Römischen Reich verbreitet. Und jetzt kommt jemand her, eine Sekte, und es gab ja Sekten wie die Gnosis und so weiter, die sagen, wir wollen das Wort Gottes jetzt verfälschen. Was müssten sie tun? Sie müssten von Gemeinde zu Gemeinde gehen und sagen, ich habe eine kleine Änderung am Wort, ja, an den Abschriften, die ihr habt. Und die müssten dafür sorgen, dass sie wirklich alle Gemeinden erwischen und die auch noch sagen, ja, mach mal. Ja. Die Gemeinden würden sagen, du veränderst hier überhaupt nichts an den Abschriften am Wort Gottes. Ja, da würden die Gemeinden sich dagegen stellen. Also ein Unterfangen, das unmöglich ist. Ja, das Einzige, was möglich gewesen wäre und was auch passiert ist, dass man eine Kopie erstellt hat, die dann zusätzlich zu den anderen Abschriften existiert. Und solche Kopien gibt es natürlich auch. Und jetzt müssen wir natürlich hergehen und feststellen, was ist denn wirklich Gottes Wort? Und das tut man auch. Also wenn man zum Beispiel heute eine Bibelübersetzung macht, dann hat man Quellen für den griechischen Grundtext. Und dieser griechische Grundtext ist natürlich zusammengestellt. Ja. Allerdings, und das wird vielfach bezeugt, ist die Bibel das am besten überlieferte Buch der Weltgeschichte, kann man sagen. Ja. Es gibt 20.000 Teilabschriften oder Abschriften, mehr als von jedem anderen Buch der Welt, weit mehr. Somit haben wir diese ganzen Abschriften, um eben das Wort Gottes zu rekonstruieren und deswegen hier eine Verfälschung reinzubringen. Es gibt zwar bei manchen Stellen unterschiedliche Meinungen, ja, aber nicht unterschiedliche Meinungen in Bezug auf die wesentlichen Bestandteile. Und viele von diesen unterschiedlichen Meinungen, also wo einer der Meinung ist, das ist jetzt der griechische Urtext, andere meint, das ist der griechische Urtext, viele von denen sind so feine Nuancen, dass sie in der Übersetzung nicht mal zum Ausdruck kommen. Ja, es gibt natürlich noch ein paar andere Beispiele, aber der Herr Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und er hat dafür gesorgt, dass wir heute Gottes Wort in den Händen halten. Das war einfach seine Gnade und seine Überwachung über das Wort, die er ja verheißen hat. Und somit muss man dem entgegentreten, dass man sagt, uns fehlen heute wesentliche Teile der Bibel. Ja, die liegen im Vatikan oder sonst wie. Oder es wurden Teile hinzugefügt zur Bibel, die gar nicht Gottes Wort sind. Treten wir entgegen mit dieser Tatsache, dass Gott in seiner Vorsehung dieses große Wunder getan hat, das Wort Gottes zuverlässig bis heute an uns zu überliefern. Ein weiterer Punkt, den man hört, ist, es gibt ja viele Übersetzungen. Ja, und dann hat man eine Übersetzung gemacht und die wurde wieder in eine andere Sprache übersetzt und die wurde wieder in eine andere Sprache übersetzt und dann haben wir erst die Bibel in der deutschen Sprache. Da kann man sich ja gar nicht mehr drauf verlassen. Und da muss man natürlich sehen, dass die Übersetzung, dass gute Übersetzungen direkt vom Urtext übersetzt werden. Das heißt, unsere Bibel wird direkt aus dem hebräischen, aramäischen bzw. griechischen Urtext übersetzt und nicht erst ins Spanische, dann ins Italienische und dann ins Deutsche. Bei der katholischen Bibel ist es natürlich teilweise so, dass man sich auf die lateinische Übersetzung gründet und hier hat man natürlich einen Schritt mehr dann. Erst ins Lateinische, was eben vor vielen Jahrhunderten gemacht worden ist und dann erst ins Deutsche. Und so sollte man aber nicht vorgehen, sondern direkt sich auf den Urtext gründen. Und deswegen kann man das auch zurückweisen. Natürlich ist es wichtig, dass wir manchmal verschiedene Übersetzungen vergleichen, weil die Übersetzer sind auch alle Menschen. Und ein weiterer Angriffspunkt ist, dass gesagt wird, die Qumran-Rollen beweisen eigentlich, dass die Bibel nicht wahr ist. Ja. Das ist ein total verrücktes, haarsträubendes Argument, weil genau das Gegenteil der Fall ist. Die Qumran-Rollen beweisen uns eigentlich und liefern einen weiteren Beweis, dass die Bibel wahr ist, weil man Prophetien gefunden hat in den Qumran-Rollen, die ja nachgewiesenerweise vor, also es gibt natürlich viele Qumran-Rollen, aber man hat zum Beispiel Jesaja gefunden, Jesaja 53, das Buch, welches datiert wurde auf eine Abschrift vom 2., 3. Jahrhundert vor Christus. Und somit wissen wir, dass die Prophetien, die auf Jesus hinweisen und viele andere Prophetien, tatsächlich schon niedergeschrieben worden waren, bevor sie in Erfüllung gegangen sind. Und das ist eine klare Widerlegung dessen, was die historisch-kritische Theologie sagt, dass die Prophetien im Nachhinein eingefügt worden sind. Qumran beweist uns, dass es nicht geschehen ist. Und somit ist Qumran ein Beweis, ein weiterer Beweis für die Bibel, den wir natürlich als Gläubige nicht brauchen, den wir aber gerne anführen, wenn dieser Angriffspunkt über Qumran kommt. Ich denke, wir machen an der Stelle das nächste Mal weiter. Gibt es Widersprüche zwischen Bibel und Wissenschaft? Was ist die Antwort? Nein, es gibt keine Widersprüche. Und das betrachten wir dann das nächste Mal. Die Bibel ist zwar kein wissenschaftliches Buch, aber dort, wo sie die Wissenschaft berührt oder wissenschaftliche Sachverhalte berührt, ist die Bibel wahr. Und das schauen wir uns das nächste Mal an, machen an dem Punkt dann weiter. Ich denke, zum Abschluss können wir einfach sagen, wir haben einen kostbaren Schatz, nämlich das Wort Gottes, die Bibel, einen Schatz, den Gott uns gegeben hat. Und das sollte uns ermutigen, die Bibel ja weiter zu studieren, uns weiter damit zu beschäftigen, um zu wachsen im Glauben, um dem Herrn ähnlicher zu werden, um ihn besser zu erkennen, um ihn zu verherrlichen in unserem Leben. Und wir können uns auf die Bibel verlassen. Es ist ein kostbarer, wertvoller Schatz, der uns auch erfreut, der uns auch natürlich ermahnt, der uns zurechtbringt, uns tröstet und all diese Dinge erfüllt, aber eben auch wirklich die Richtschnur für unser ganzes Leben darstellt. Unser persönliches Leben und natürlich auch für das Gemeindeleben. Vielen Dank.